Meine Damen und Herren, eine solidarische Eigentumsgesellschaft in der dritten Moderne muss sich nach den Maßstäben der Förderung aller Bürger entwickeln. Das Ziel kann es deshalb nur sein, dass jeder Bürger dabei unterstützt wird, seinen eigenen Gesundheitszustand zu entwickeln. Der Ausnahmezustand definiert sich durch die Erzeugung eines feindlichen Außen und die Einschließung der eigenen Bevölkerung in ein tyrannisches Innere. Eine derartige Feindstrategie brauchen wir heute nicht. Tatsächlich sind wir ja heute im Inneren einer Welt eingeschlossen. Hier müssen wir einen demokratischen Freundschaftszustand des Teilens und der wechselseitigen Unterstützung entwickeln. Nur so lassen sich die gegenwärtigen Gefahren überwinden. Und das ist tatsächlich eine Menschheitsaufgabe, wo auch die UN zum Beispiel mit eingreifen müsste. Ich möchte hier den Satz von Hölderlin zitieren aus dem Patmos-Hymnus: Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Es wächst aber nur dann und lässt sich nur dann entwickeln, wenn wir den Weg der Vereinigung all unserer Ressourcen gehen. Das Eigentum an der Gesundheit und der ökonomischen Entwicklung gehört allen. Die Bevölkerungsimmunisierung wird kommen, irgendwann. Wir müssen sie aber auf einem Weg erreichen, der möglichst vielen Bürgern das Überleben ermöglicht. Eine Auslese nach dem Muster des Sozialdarwinismus lehne ich ab. Eine demokratische Ordnung sucht einen Zustand der Vorsorge für alle. Sie will eine gute Gesundheitsversorgung für alle erfinden. Dazu dient der strategische Vorschlag, die Innenwelt der Bürgerschaft nach dem Prinzip des Eigentums aller an der Gesundheit zu organisieren. Meine Damen und Herren, wie kann die Organisation von Raum und Zeit aussehen? Aus meiner Erfahrung ergibt sich die Notwendigkeit, den gesellschaftlichen Raum so zu organisieren, dass die gesellschaftliche Weltzeit mit der biologischen Naturzeit in ein dynamisches Verhältnis kommt. Damit sind wir bei der Struktur der Innenweltbeziehungen. Die Innenwelt, in der wir leben, ist eine strukturierte Einheit von Beziehungen, und zwar eine solche, die dynamisch ist. Der Coronavirus zeigt uns nun eindeutig, dass die Grenzen oder die Abgrenzung von Lebensräumen unmöglich ist, dass die Lebensräume durchlässig sind, dass dieser Virus an keiner Grenze Halt macht und dass wir uns nicht durch Ausschluss dieses Virus schützen können, sondern dass wir eine dynamische Beziehung entwickeln müssen, um das Eigentum der Bürger an ihrer Gesundheit zu schützen. Wenn wir also von einer strukturierten Innenwelt ausgehen, bedeutet dies, dass wir es mit zwei exponierten Räumen zu tun haben. Da sind A, die belasteten Räume, in denen die Seuche ausgebrochen ist, oder in den sogenannten Hotspots, in denen immer wieder die Seuche ausbricht und übertragen wird. Diese Hotspots oder diese belasteten Räume müssen unter Quarantäne gestellt werden. Auf der anderen Seite haben wir es mit unbelasteten Räumen zu tun, das heißt also solche Räume, die durch Quarantäne geschützt werden müssen. Und das sind insbesondere Altenheime, Pflegeheime, Krankenhäuser und es sind Personen, die Vorerkrankungen haben und die für diesen Virus besonders anfällig sind. In der Zwischenzone zwischen den beiden Bereichen haben wir es mit einem Brückenbereich der Innenwelt zu tun. In ihm leben und arbeiten diejenigen Bürger, die für den Betrieb und die Versorgung in den Ausbruchszentren wie auch in den Schutzzentren besonders notwendig sind. Der gesamte Innenraum der Welt überlebt nur dann, wenn diese Zwischenzone funktionsfähig bleibt. Übergeordnet ist diesem Zusammenhang des gesellschaftlichen Raumes die Grundidee der biologischen Lebenszeit in der Gesellschaft, in der wir leben. Beide sind dynamisch und hängen zusammen. Sie sind untrennbar miteinander verbunden. Und wir brauchen ein positives Denken und einen positiven Sinn für das Gelingen dieser Zusammenarbeit. Sonst ist die Corona-Operation geglückt, aber das gesellschaftliche Leben tot. Meine Damen und Herren, für diese vier Bereiche gilt es, vier dynamische Zeitverhältnisse zu bestimmen. Erstens, logisch-technisch handelt es sich um das exponentielle Wachstum der Krankheit. Es gilt, dieses Wachstum zu beschränken. Die Wachstumskurve des Virus, das exponentielle Wachstum, gilt es, in ein biologisch lebenserhaltendes Wachstum zu verwandeln, also in ein Wachstum innerhalb eines lebenserhaltenden Zeitraums. Zweitens, zu diesem Zweck muss der zeitliche Ausbruch der Krankheit gestreckt werden. Das geschieht ja im Augenblick durch die verschiedensten Maßnahmen der Regierung und der Bevölkerung, zu Hause zu bleiben, damit die Fähigkeit des Krankenhaussystems nicht überfordert werden. Drittens, damit sind wir bei einer dynamischen Grenze. Und zwar muss die Ausbruchsgeschwindigkeit mit der Fähigkeit des Krankenhaussystems korrelieren, die Patienten so zu versorgen, dass möglichst viele am Leben bleiben. Viertens, als oberstes Gebot gilt, in allen diesen vier Bereichen muss das Leben aufrechterhalten bleiben. Das entspricht im Übrigen der mittleren Ansteckungsgeschwindigkeit, die in dem Zeitschema der Virologen leider immer wieder übergangen wird. Dort wird ein Zustand gezeigt, in dem eine mittlere Durchseuchung zugelassen wird. Ob sie zugelassen wird oder nicht, sie wird sowieso kommen, wenn ich die Epidemiologen richtig verstanden habe. Meine Damen und Herren, was wir also brauchen, ist eine Exit-Strategie, die uns aus der Krise herausführt, die aber gekoppelt werden muss mit einer Entry-Strategie, das heißt des Einstiegs in eine lebbare Zeit danach. Die Räume in der Innenwelt müssen so miteinander kooperieren, dass eine lebbare Zukunft entsteht. Die Innenräume der Welt umfassen eben alles. Die Welt-Innen-Beziehungen sind prinzipiell nicht abschließbar. Das muss uns klar sein. Die erkannten belasteten Räume der Pandemie-Ausbrüche müssen deshalb in einer dynamischen Quarantäne eingegrenzt werden. Und zwar immer dort, wo wir die Ausbrüche sehen. Daneben müssen die unbelasteten Räume, also solche Räume, die wir besonders vor dem Seucheneinbruch schützen müssen, in Zukunft so organisiert werden, dass die Risikogruppen oder dass wir auf die Risikogruppen besonders Acht geben. Das heißt, auf Bürger, auch jüngere Bürger mit Vorerkrankungen, auf ältere Bürger ab 60 Jahren, die für diesen Virus besonders anfällig sind, gilt es, ein besonderes Fürsorgebewusstsein zu entwickeln. Das ist nach den Erfahrungen, die wir im Augenblick gemacht haben in der Bevölkerung, von einer großen Akzeptanz getragen. Der Selbstschutz der Bürger, nämlich die Selbstquarantäne in den eigenen Räumen, muss korreliert werden mit der verordneten Quarantäne der Behörden außerhalb, das heißt mit den Orten, die man besonders schützen muss. Meine Damen und Herren, in diesem Konzept für eine lebbare Zukunft nach der Krise und aus der Krise heraus spielt die Zwischenzone eine besondere Rolle, und zwar auch die Zeit. In dieser Zwischenzone arbeiten und leben die aktiven Bürger, auf die es heute besonders ankommt. Es sind Bürger unter 60 Jahren, die die Funktionsfähigkeit dieser Zwischenzone aufrechterhalten müssen, und zwar über einen längeren Zeitraum. Meine Damen und Herren, Diejenigen, die hier arbeiten, müssen über einen längeren Zeitraum gesund bleiben. Nur so kann auch in Zukunft ein zu erwartender Wiederanstieg des Virus verhindert werden. Die Bereitschaft dieser Gruppe, unser Sozialsystem am Leben zu erhalten, ist enorm wichtig. Meine Damen und Herren, in der Praxis hat sich mittlerweile dieses prozesshafte Verhalten durchgesetzt. Ich glaube, es ist existenziell notwendig. Wir müssen also die Menschen, die in dieser Zwischenzone leben und arbeiten, besonders schützen. Meine Damen und Herren, warum ist dieses prozesshafte Verhalten existenziell notwendig? A, weil dort in der Zwischenzone Menschen leben, die nach heutigem Stand der Virologie am wenigsten gefährdet sind. Ihr Gesundheitsrisiko ist biologisch durch die schwächere Wirksamkeit des Virus in dieser Arbeitsgruppe, in dieser Altersgruppe reduziert. B, weil diese Bürger die pflegerischen Aufgaben übernehmen müssen, gilt es, sie so zu rekrutieren und zu schützen, dass sie das auch können. Also Tests und Schutzanzüge und die Übertritte, die sich in den Quarantänestellen ergeben, zu den unbelasteten Räumen, müssen besonders beachtet werden. C, weil die wirtschaftliche Situation im gesamtgesellschaftlichen Raum der Innenwelt aufrechterhalten werden muss. Und das können wir nur, wenn wir diesen Zwischenbereich effektiv schützen und fördern. Die kommende Zeit nach dem Ausbruch muss so in das System integriert werden, dass die ökonomische Fähigkeit der Gesellschaft erhalten bleibt, um auch wirtschaftlich zu überleben. Deshalb muss jetzt schon an einen zukünftigen Wiederaufbau der Wirtschaft nach dem Rückgang der Krise gedacht werden. Und schließlich D, die kommende Zeit, die wir anstreben, muss so gestaltet werden, dass wir möglichst optimal aus dieser Krise herauskommen. Also korreliert hier die Zeit, die das Gesundheitswesen braucht, um die Krankheit zu bewältigen, mit dem Raum der Zwischenzone. Denn dort muss die Fähigkeit des Systems über einen längeren Zeitraum hinaus erhalten bleiben. In diesem Bereich müssen für die Zukunft neue dynamische Beziehungen entwickelt werden. Das betrifft sowohl die belasteten Räume des Ausbruchs als auch die unbelasteten Räume des Schutzes, weil wir heute schon wissen, dass der Kampf gegen das Virus mit dem Abflachen der Kurve nicht beendet ist, muss ein völlig neues Versorgungsbewusstsein entstehen. Meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich noch einige philosophische Bemerkungen über den unsichtbaren Feind, das Virus, und den sichtbaren Freund, die Solidarität, anhängen. Wir haben es innerhalb der Innenwelt nicht nur mit diesem unsichtbaren Feind des Virus zu tun, der aus den Naturräumen ausgebrochen ist und in die Menschenwelt übergetreten. Das Virus kann nichts dafür, das ist seine Natur. Für diesen Zusammenhang müssen wir in Zukunft Regeln erfinden, den Umgang mit den Urwäldern anders organisieren, die Entwicklung eines Impfstoffes und so weiter. Weitsichtig wie Galilei gilt es, die äußeren Räume des Umgangs der Menschenwelt mit dem Naturkosmos der Erde neu zu vermessen. Grenzen des Schutzes der Erde als ihr Eigentum einzurichten und einzuhalten. Wir dürfen den Ast der Natur, auf dem wir sitzen, nicht absägen. Das gilt für den Weg in das Innere des Lebens, unserer Biologie. In ihn hat Robert Koch geschaut und die Methoden vorgegeben. Auch wenn die Virologen in absehbarer Zeit einen Impfstoff entwickeln werden, so bleibt dieser Bereich doch in seiner unendlichen Variationsmöglichkeit offen. Immer wieder werden wir es dort an den Übergangsstellen in die biologischen Innenräume unseres Lebens mit neuen Varianten des Coronavirus zu tun haben. Hier müssen wir Grenzen des Schutzes des Eigentums unseres Bios entwickeln und die Grenzen dynamisch gestalten. Sie als Grenze erhalten, sie nicht im Größenwahn überschreiten. Diese Räume der biologischen Natur sind nicht zur genetischen Ausbeutung für Patente und ihre Vermarktung entwickelt. Das erschreckende Beispiel zeigt sich uns heute im Kampf um den Besitz der Vermarktungsrechte am Impfstoff gegen das Coronavirus. Das Eigentum an der Gesundheit gehört allen Bürgern dieser Welt. Auch hier gilt, wir dürfen den Ast der Kultur, auf dem wir gemeinsam sitzen, nicht absägen. Das Virus ist so lange ein unsichtbarer Feind, solange wir mit ihm feindlich umgehen. Es wird aber zu einem sichtbaren Gegner, wenn wir mit ihm klug und respektvoll verfahren. Also hier dem Rat der Virologen und Epidemiologen folgen. Wenn wir die Regeln der Quarantänen beachten und die Übertrittsstellen zwischen Naturkosmos und Kulturwelt vernünftig regeln. Meine Damen und Herren, die Natur werden wir nicht besitzen. Der patriarchale Bibelspruch, macht euch die Erde untertan, ist völlig falsch. Die Erde ist unser von der Natur geliehenes Eigentum. Wir müssen ihre Bereiche achten und sie nicht unterwerfen wollen. In der Innenwelt unserer Zivilisation haben wir es mit einem ganz anderen unsichtbaren Feind zu tun, dem Besitzegoismus des Alleshabenwollens und dem Besitzoligopolismus und der Besitzoligarchen der tyrannischen Welt. Diese Auseinandersetzung können wir gewinnen. Sie liegt im Bereich unserer Macht, denn hier gelten entweder die Regeln der Kultur oder die Regeln der Unkultur. Die meisten Bürger verstehen nicht, dass dieser Kampf nur mit den unsichtbaren Mitteln der Solidarität gewonnen werden können. Wir werden in absehbarer Zeit eine zunehmende Ideologisierung der Frage bekommen, was ist uns mehr wert? Das Leben der Mitbürger oder der Mehrwert der Wirtschaft? Meine Damen und Herren, diese Debatte führen wir mit dem unsichtbaren Feind des Egoismus und dem unsichtbaren Feind der nationalistischen Führerkulte. Hier positionieren sich unsere Feinde. Sie wollen die kulturelle Solidarität unserer Bürgerwelt zerstören. Sie wollen das Eigentum an der Gesundheit jedes Menschen und die wirtschaftlichen Ressourcen in ihren Besitz bekommen. Der Streit, den wir hier erleben werden, er dreht sich um das Bürgerbewusstsein. Wir müssen ihn führen um und mit der Ressource der Solidarität. Sie ist zwar auch eine unsichtbare Größe, aber in dieser Zeit der Zerstörung wird sie zu einer sichtbaren Erfahrung. Das ist eine große Chance. Wir sehen die Bürger in den Kliniken um das Leben ihrer Mitbürger kämpfen, bis zur Erschöpfung. Das sind die Helden im Kampf um die bessere Weltkultur. Dieser Kampf wird weltweit geführt. Hier sehen wir eine Form der solidarischen Globalisierung. Der innere Raum, den diese Bürger mit uns zusammen erobern, er ist der Lebensraum der demokratischen Kultur. Er ist nur in Freundschaft und in Anerkennung des Eigentums aller an einem gelingenden Leben zu gewinnen. Meine Damen und Herren, in diesem ideologischen Kampf um die Köpfe der Bürger müssen wir die falschen Meinungen bekämpfen. Es gibt kein unwertes, weil altes Leben, das sterben darf, ohne dass wir für dieses Leben kämpfen. Unsere Eltern haben diese Welt aufgebaut. Sie ist wunderschön, aber sie ist nicht vollkommen. Sie ist voll des Wohlstandes, aber es gibt auch Armut in ihr. Diese Welt können wir nur genießen, wenn wir gegen den Egoismus, jung gegen alt, arm gegen reich ankämpfen. Diejenigen Bürger, die sich von den Besitzergreifern verführen lassen, Xi Jinping, Trump, Putin, Erdogan und die gesamten anderen Gruppen der nationalistischen Rassisten, ihnen müssen wir auf dem unsichtbaren Feld des demokratischen Kulturkampfes entgegentreten. Es gilt, die Bürger zu gewinnen, die sich auch hier von unseren antidemokratischen Feinden verführen lassen. Diese Bürger sind Verführte. Sie sind auch Gegner auf der anderen Seite. Sie sind aber nicht unsere Feinde. Wir müssen und können sie herüberziehen auf die Seite der Solidarität. Denn das Eigentum an der demokratischen Innenwelt erzeugt die einzige Rechtsordnung, die sie als Eigentumsordnung schützt. Heute gilt es vor allem, die vielen aktiven Freunde unserer Kultur und der demokratischen Lebensräume zu erkennen. Das Pflegepersonal in den Krankenhäusern, Altenheimen und Behinderteneinrichtungen, die Wissenschaftler und Forschungsteams, die an einem neuen Wirkstoff arbeiten. In ihren Handlungen und ihrer Praxis wird die unsichtbare Ressource der weltweiten Solidarität geboren. Dies sind die neuen Helden unserer Kultur. Sie kämpfen nicht auf den Schlachtfeldern sinnloser Kriege der Völker gegeneinander. Diese Helden kämpfen einen ganz anderen Kampf, den der Solidarität in einer weltweit notwendigen Demokratie. Die sichtbare Form dieser Solidarität können wir alle nun bewundern. Wenn Sie Augen haben zu sehen und Ohren haben zu hören, dann erkennen Sie diese Ressource in den Reden der Mitbürger und Mitmenschen, die dort arbeiten, wo es um unsere Gesundheit, um unsere Versorgung und unser Wohlergehen geht. Die Kassiererin, die jetzt vielleicht unwillig ist, weil sie übermüdet ist, während sie ihre Lebensmittel an der Kasse abrechnet. Dieses Lebensmittel ist plötzlich keine Ware mehr, sondern notwendiges Mittel zum Leben. Ohne sie können wir nicht überleben. Diese Lebensmittel werden wie immer über die Autobahn transportiert, europaweit, von Lkw-Fahrern, den Helden der Landstraße. Doch sie stehen wegen irrwitziger Grenzkontrollen in 40 bis 60 Kilometer langen Warteschlangen an den europäischen Binnengrenzen. Dort müssen sie lange warten. Die Fahrer werden vom Roten Kreuz und der Bundeswehr mit warmen Getränken und etwas zu essen versorgt. Sie alle sind die sichtbaren Helden des Kampfes um unsere Kultur. Hier gibt es keine Gegner. Es sind Freunde einer solidarischen Gemeinschaft, die um uns herum entsteht. Wenn wir Augen haben zu sehen und Ohren haben zu hören, dann können wir solche Reden wie die eines Lkw-Fahrers an der polnischen Grenze nur bewundern. Er sagte: Ich mache das, weil es ja irgendjemand machen muss. Meine Damen und Herren, ein Volk, das Helden auf den Schlachtfeldern braucht, ist sich selbst der Feind. Eine Bevölkerung, die solche Heldinnen und Helden auf den Schlachtfeldern der gelebten Solidarität hervorbringt, ist sich selbst der Freund. Eine solche Weltbevölkerung wird nicht untergehen. Eine solche Bürgerschaft wird überleben, weiterleben. Wir müssen aber diesen Schatz der Solidarität achten und ehren. Es ist der Schatz des Herzens und der Freundschaft. Zum Gelingen gibt es keine andere Alternative als die gelebte Demokratie. Wir werden diesen Kampf gewinnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen, dass wir gemeinsam aus dieser Krise und aus dieser Zeit der Bewährung herauskommen.